Wir haben zwar für Menschen gebetet, aber manchmal begegnet mir auch die Frage von Leuten, muss man sich am Sonntag so ein Thema antun? Es langt doch, wenn man 6 Tage in der Woche mit Problemen konfrontiert ist. Warum denn jetzt auch noch am Sonntag? Sollte ein Sonntagsgottesdienst nicht einfach schön sein? Ein Mitnehmen in die Herrlichkeit Gottes hinein. Und Herrlichkeit Gottes kommt ja tatsächlich in der Bibel vor, ja, ganz Anfang, das Paradies oder im Propheten Hesekiel, wenn er Gottes Herrlichkeit begegnet, Jesaja im Kapitel 61, Offenbarung, natürlich. Aber wenn man in die Bibel hineinschaut, findet man eigentlich eine ganze Menge Geschichten und Berichte davon, wenn es eben nicht so läuft, wie es sollte und wie man sich wünscht und wie es paradiesisch wäre. Aber ist es nicht. Das Paradies sind wir eben los. Und das geht gleich am Anfang der Bibel weiter mit dem Paradies. Dann kommt Sündenfall, dann kommt Brudermord und es geht so weiter. Ob nun Israel oder das Buch Hiob, oder auch bei Jesus, der zu uns kam als Gottes Sohn und von den Menschen gekreuzigt wurde, obwohl er nur Gutes tat. Vielleicht denkt mancher, Moment mal, also das eine konnte ich ja noch nachvollziehen, Israel, Hiob, aber Jesus war doch Gottes Plan, dass der ans Kreuz ging, oder? Mal kurz drüber nachgedacht. Wäre es nicht gut gewesen, wenn alle Menschen Jesus als Retter akzeptiert hätten? Wenn er auf die Welt gekommen wäre. Wäre es nicht gut gewesen? Und ihn geglaubt hätten. Und er eben nicht gekreuzigt würde. Und ja, Jesus sagt ausdrücklich, wegen eurer Gottesferne, weil ihr Gott eben nicht annehmt und weil er nicht tut, was Gott möchte, werde ich gekreuzigt werden. Also all das, was nicht gut ist. Und in Johannes Evangelium 1,11 steht ja, er kam in sein Heiligtum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Richtig, ja, es wäre richtig gewesen, ihn anzuerkennen und ihn anzunehmen. Aber genug der ersten Einleitungsgedanken. Die Bibel spiegelt an vielen Stellen eben Lebensrealität wider, in der es nicht läuft. Obwohl man wüsste, wie es gut wäre und richtig wäre. Was tun? Ich bin auf den Psalm 62 gestoßen und nicht erst seit kurzem, sondern der Psalm begleitet mich schon seit langem. Und es wird jetzt Zeit, ihn deswegen einmal zu lesen. Tatsächlich der ganze Psalm 62. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Nur bei Gott wird meine Seele still. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg. Wie sollte ich da stürzen? Wie lange stürmt ihr auf den einen ein, ihr alle, um ihn niederzustrecken, wie er eine überhängende Wand, eine angestoßene Mauer? Von seiner Höhe wollen sie ihn stoßen. An Lügen haben sie gefallen. Ihr Mund spricht Segenswünsche aus, doch ihr Herz verflucht den anderen. Nur bei Gott wird meine Seele still. Von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels, meine Rettung. Meine sichere Burg, wie sollte ich da stürzen? Bei Gott liegt mein Heil und meine Ehre. In Gott ist meine Zuflucht. Er ist mein schützender Fels. Vertraut immer auf ihn, ihr sein Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Die Menschen sind nur Nebeldunst, Männer ein täuschendes Nichts. Auf der Waage schnellen sie hoch, leichter als Luft sind sie alle. Vertraut nicht auf Erpressung, betrügt euch nicht durch Raub. Und wenn euch Wohlstand zuwächst, hängt das Herz nicht daran. Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich dies gehört. Gott gehört die Macht. Und dir, mein Herr, die Güte, denn du vergiltst jedem, wie er es verdient. Psalm 62. Mich begleitet seit langen und vielen, vielen Jahren der Vers 8. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. In Gott ist meine Zuflucht. Er ist mein schützender Fels. Und weil das für mich so wichtig war, gleich am Anfang meines Christseins, habe ich das in mein Zimmer gepinselt, in der Wohngemeinschaft, mit der ich mit einem Bruder zusammen lebte. Und dann habe ich diese schöne alte Ölküchenfarbe genommen. Kennt ihr die? Die ist so intensiv, die kriegst du auch nicht mehr weg. Und mit der habe ich das an die Wand gepinselt. Diesen Vers, und hat mich gefreut. Als ich ausgezogen bin, hat jemand anderes einen anderen Lieblingsvers gehabt. Und er hat mir dann erzählt, wie lange er gebraucht hat, um den wegzukriegen. Nun ja, das hat jeder das Seine. Klar ist in diesem Psalm, David wird als Dichter genannt und es beschreibt sein Leben. Und ganz klar, der ist grundsätzlich nicht ruhig und gelassen, sondern ihm fehlt Hilfe. Wie lange stürmt er auf den einen ein, ihr alle, um ihn niederzustrecken, wieder eine überhängende Wand? Es geht ihm überhaupt nicht gut. Und trotzdem finden wir gleich im Vers 3 die Worte: Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg. Wie sollte ich da stürzen? Fels, Rettung, Festung. Rettung, Hilfe, Fels, Verlässlichkeit, Festung, Sicherheit. Die ist in Gott vorhanden, sagt er. Aber all das fehlt dem David gerade. Und liest man das weiter, dann kommen wir genau in die Situation, für die wir gerade gebetet haben, lebensbedrohliche Situationen. Es gibt vieles, das uns im Leben schwer kommt. Manches ist nicht so tragisch, manches ist nur alltägliches Chaos, aber es gibt eben auch das. Und es geht tiefer und tut weh. Je länger, desto schwerer. Und David kann ja auf einiges zurückblicken. Da ist im 1. Samuel 21 bis 33 die Rede davon, 21 bis 23, wie David zum König Achish flieht, den König von Gath, und sich verrückt stellt. Er muss fliehen, vor Saul fliehen. Und er hat keine andere Zuflucht als das Feindesland, der feindliche König. Und damit er nicht umgebracht wird, stellt er sich verrückt. Oder im 2. Samuel, Kapitel 15 bis 19, da flieht David vor seinem eigenen Sohn Absalom. Er flieht. Also wenn es um Gefahr geht, wenn es um Tod geht, dann weiß David, was das ist. Aber was sollen wir jetzt tun, wenn es uns so geht? Und manchmal ist es so und uns geht es genauso und das Leben wird düster und schwer. Was kann man dann tun? Das Einfachste ist in diesem Moment immer, erstmal such dir einen Ort für dich allein oder auch gern mit einer vertrauenswürdigen Person, die dich kennt und aushält, wie du gerade bist. Das muss sie. Sie muss dich auch aushalten. Such dir so einen Ort und dann fang an, anzuschauen, was gerade los ist. In den Versen 1 bis 3 wird deutlich gesagt, nur bei Gott wird meine Seele still, nur von ihm kommt mir Hilfe. Heißt im Umkehrschluss, ich habe keine menschliche Hilfe mehr, nichts mehr. ist niemand mehr, auf den ich mich verlassen kann. Da ist nur noch Gott. Bei keinem Menschen ist Rettung und auch materiell gibt es keine Rettung. Darauf kann ich nicht bauen. Das ist Verlorenheit und die wird an vielen Stellen der Bibel beschrieben. Verlorenheit. Und meistens hilft es nicht, einfach zu beten und zu sagen, Gott, mir geht's schlecht, bitte hilf mir da heraus. Und dann gehe ich weiter und tue weiter, was ich sonst immer tue. Wenn du wirklich bedroht bist, wirst du zwar versuchen zu tun, was du immer tust, aber es wird dir so nicht mehr gelingen, weil du in deiner tiefsten Seele verletzt und angegriffen bist, weil du zutiefst die Verunsicherung spürst, dass man hinter dir her ist. Du bist wie jemand, der dauernd Gefahr im Rücken hat und sich dauernd umschaut. Was passiert gleich? Und so kann man nicht mehr wirklich wie immer leben. Manche versuchen das wie immer zu leben. Und man merkt genau, es funktioniert überhaupt nicht. Ich muss es anschauen. Der erste Punkt ist, sei ehrlich zu dir. Sei wirklich ehrlich. Und schaust dir genau an, was da passiert. Wer bin ich? David tut es, indem er sagt, ich habe keine menschliche Hilfe mehr. Und mir geht's richtig schlecht. Ich werde von allen Seiten verfolgt. Das fällt uns Christen oft sehr schwer. Wir haben doch gelernt, dass es den Geist Gottes gibt, der da ist, dass Gott in unseren Herzen wohnt, immer greifbar ist, dass es die Früchte des Heiligen Geistes gibt und so weiter. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut. Wunderbar. Wo liegt das Problem? Hat doch Gott gegeben, oder? Unsere Emotionen sagen uns aber was anderes. Unser Gefühl, unser Innerstes, unsere Seele. Und es setzt uns unter Druck. Und irgendwann schafft sich dieser Druck, dieser innere Druck, dass du dich so verfolgt bist, seinen Raum. Und ich glaube, dass eine ganze Reihe von Niedergeschlagenheit und auch von Depression daraus kommt, dass wir uns unsere Gefühle nicht ehrlich anschauen, wer wir sind, sondern auch als Christen unterdrücken. Ich glaube, dass es wirklich ein Stück christliche Krankheit ist, gut drauf zu sein, mit dem Herrn immer gut unterwegs zu sein, aber nicht ehrlich zu sich zu sein, was tief in der Seele, in deinen Gefühlen abläuft. Und Gott kennt dich, er hat dich mit deinen Gefühlen geschaffen. Er hat dich mit deiner Seele geschaffen. Also warum sollte er vor irgendwas erschrecken oder sagen, geht gar nicht, was in dir passiert? Auch wenn du verzweifelt bist, auch wenn du mutlos bist, da zieht sich Gott nicht auf seine heilige Wolke zurück und sagt, ganz schlimm, du hast deinen Glauben verloren. Tut er nicht. Er ist bei dir. Und er bleibt bei dir. Weil er genau diesen Schrei der Seele kennt, den wir tief innen vielleicht gar nicht mehr formulieren können. Ich habe nur noch die Hilfe bei Gott. Ich bin so verloren. Ich wünsche mir das so sehr, aber ich kann es kaum noch ausdrücken. Er kennt es. Und er zieht sich nicht zurück. Und wenn ihr ins Neue Testament schaut, warum ist Jesus gekommen? Was war seine Aussage? Zu wem kommt er? Zu den Sündern, zu den Verlorenen und den Gesunden sagt er, ich bin nicht gekommen zu den Gesunden, sondern zu den Verlorenen und Kranken. Zu denen bin ich gekommen. Und das brauchen wir, um uns das immer wieder bewusst zu machen. Weil in unserem Kopf immer dieses Bild, das auch in unserer Gesellschaft so da existiert, dir geht's gut, du bist okay, es läuft gut, du kriegst es schon hin, sei zufrieden mit dir selber. Funktioniert nicht. Es ist schön, das wünschen wir uns, aber wenn ich dauernd diesem Ideal nachhetze, werde ich der Verlorenste unter den Verlorenen sein. Ich muss irgendwann ehrlich sein und sagen, das lebt in mir. Und lest die Psalmen Davids, er ist ein Beispiel dafür. Für jemanden, der immer nur sagt, so schaut's aus in meiner Seele. Und er hat da keine Hemmungen, das zu sagen. Und er sagt Dinge, die trauen sich vielleicht Christen nicht mehr zu beten. Gott, bring meine Feinde um. Ist so gut, dass er sagt, bring du sie um. Nicht er. Das macht er gut. Aber er steht dazu, was mit ihm passiert. Und an der Stelle schon mal zwei Empfehlungen. Ihr kennt es vielleicht auch schon, aber Peter Scazzero, Glaubensriesen, Seelenzwerge, geht genau um diesen Bereich der unterdrückten Emotionen und Gefühle. Oder Volker Halfmann, mein goldener Sprung in der Schlüsselwege, ich als Pastor mit meinen Zwangsstörungen und meiner Alkoholabhängigkeit lebe. Sehr, sehr zu empfehlen. Und beide gehen den Weg und sagen, du, fang mit der Ehrlichkeit an, wer du bist und schau auf deine Grenzen, die da sind. Ja, es ist gut zuzugeben, wer man ist und zu schauen, wo die Wurzeln liegen und was aus dem Ruder läuft. Wichtig ist aber auch, das Gute daran zu sehen. Es soll anders sein, ja. Es soll sich verändern, ja. Und das Negative soll weggehen. Was schadet mir und anderen, wenn ich mich so verhalte? Wir brauchen das, zu merken, ich werde vor Gott offenbar und ich muss nicht mehr ein Idealbild nachhetzen. Und ich muss es anschauen, auch das Negative, und zu schauen, was schadet mir und den anderen, wenn ich mich so verhalte, weil es Veränderung braucht. Denn das ist ganz eindeutig Sünde. Manche kämpfen mit ihrer Sünde lange, 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 das ist richtig. Es endet aber nichts dran, dass es Sünde ist. Aber du hast Vergebung. Und an der macht man sich fest, an dieser Vergebung. Wobei Sünde kein Moralurteil ist, sondern ein Verhalten, das nicht lebensförderlich auf Gott zuläuft. Sünde ist kein Moralkodex, sondern ein Verhalten, das nicht lebensförderlich auf Gott zuläuft. Das ist Sünde. Und deswegen sollen wir es lassen. Und das gilt es zu benennen, es zu klagen, auch deutlich zu schimpfen, ein Ventil zu öffnen. David tut es in den Versen 4 bis 5. Ich bin angegriffen, ich habe keine Kontrolle, ich bin ausgeliefert. Und nachdem er das sagt, fragt er, wer bin ich denn? Wenn ich so verloren bin, wenn meine Gefühle so sind, wer bin ich? Und dann kommt er zu diesen Sätzen. Nur bei Gott wird meine Seele still. In meiner Welt nicht, nur in seiner Umgebung. Und von ihm kommt meine Hoffnung. Was ist Hoffnung? Von ihm kommt meine Hoffnung. Was ist Hoffnung? Wenn man Hoffnung hat, hat man etwas und hat es noch nicht. Wenn man Hoffnung hat, hat man etwas und hat es noch nicht. Das heißt, David richtet sich aus auf das, was Gott ihm schon schenkt und zugesagt hat, was zu seinem Leben gehört, aber er hat es nicht. Er kommt da nicht ran. Er sagt, meine Seele, in mir nicht, nur in dir, Gott. Hoffnung. Ich? Nein. Du gibst sie mir. Ich habe sie nicht. Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg. Und wenn er das nicht ist, dann habe ich nichts mehr. Und letztlich verlässt er sich völlig auf das, was Gott tut in seinem Leben. Er kapituliert und sagt, Gott, du bist alles. Wir nehmen das oft so als Leistung. Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg. Wunderbar, David, du hast dich dahin geflüchtet, du bist da. Ich lese das aber gar nicht, dass er sich dorthin geflüchtet hat, sondern er sagt, Gott ist es. Mein Leben, meine Identität, wer ich bin, liegt in Gott, obwohl ich das alles nicht habe. Gerade eben. Ich hab's gerade nicht. Er ist es. Und wenn es nicht von ihm kommt, ja, dann bin ich der Verlorenste. Aber Gott, bei dir bin ich es. Du hast mich wertgeschätzt. Alles liegt in dir. Und das kommt, ich zitiere das gerne, was ich von Margarete gelernt habe, von den verfolgten Christen, die sagen, wisst ihr, es ist schön, wenn ihr als Christen oder als Leute kommt, wenn ihr uns Nahrung bringt, wenn ihr uns Kleidung bringt. Alles gut. Aber das Wichtigste, was ihr uns bringen müsst, ist Jesus. Das Wichtigste ist diese Errettung in Jesus, dass in ihm unser Schutz ist, dass wir in ihm Leben haben, dass wir in ihm alles haben, was uns jetzt fehlt, dass wir in ihm wertgeschätzt nehmen werden. All das, was uns geraubt wird, auch an Würde geraubt wird, in Jesus haben wir es. Und das ist das Allerwichtigste, denn so überleben wir hier und können leben und in das ewige Leben gehen, ohne innerlich zu zerbrechen. Das ist das Wertvollste, was es gibt. Und David macht es vor und sagt, ich werf alles auf diesen Gott. Da ist er. Er ist mein schützender Fels. Und dann sagt er, schüttet euer Herz aus vor ihm. Gott ist unsere Zuflucht. Vers 9. Schüttet euer Herz aus. Bekennt. Sagt, was los ist. Die eigene Begrenztheit, die hat, aber er gibt nicht auf, sondern er wendet sich an Gott, der sagt, ich bin da. Jesus am Kreuz tut das Gleiche. Mein Gott, und der Jude sagt nicht warum, sondern wozu hast du mich verlassen? Aber das sagt Jesus auch. Jesus allein rechnet aber immer noch in seinem ganzen Zustand, Psalm 22, mit Gott. Das ist eins der Dinge, die man oft vergisst. Wir lesen immer nur dieses eine Wort, aber es war eine typische Formulierung im Judentum, wenn jemand den Anfangsvers eines Psalms zitiert hat, dann war in seinem Kopf der ganze Psalm. Eigentlich hat er den ganzen Psalm im Hintergrund gehabt. Also wenn Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir das in Matthäus 27 lesen, dann müssen wir den Psalm 22 als Ganzes lesen. Und da steht dann eindeutig im Vers 5, unsere Väter vertrauten auf dich. Sie vertrauten und du hast sie befreit. Also schon am Anfang dieses Psalms kommt dieses Vertrauen zu Gott an uns. Erfahrungswerte. Es heißt manchmal, wer nichts mehr zu hoffen hat, hat nur noch Gott. Der hat's notwendig. Sagt man auf den Gläubigen, naja, wenn du halt keine Chance hast, ihr glaubst doch an Gott, weil du sonst nichts mehr hast. Ja, stimmt. Aber genau diese Erfahrung hat sich als die beste erwiesen, die es überhaupt gibt. Durch Jahrtausende hindurch. Denn Gott hat die Macht, heißt es hier. Gott hat die Macht. Alles gehört ihm. Das sagt der Psalm 62 und das will ich noch mal lesen und damit enden. Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich dies gehört. Gott gehört die Macht. Und diese Formulierung, einmal habe ich es gehört und zweimal hat Gott geredet, ist eine Verstärkung. Ist eine typische literarische Form, etwas zu verstärken und deutlich zu machen, Der Engländer sagt immer, isn't it, zum Schluss. Ist es nicht. Psalm 62, Vers 12. Gott hat alle Macht. Und Paulus nimmt es auf, indem er sagt, in diesem leider auch oft missverstandenen Vers von Römer 8, 28. Kennt ihr ihn? Ja. Habt ihr ihn auch schon mal leidvoll gelesen? Nein, das ist gut, weil der Luther sagt, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und manche lesen den Anspruch raus, erstens, ich muss Gott lieben und zweitens, ich soll mich nicht beschweren. Aber lesen wir ihn im Zusammenhang nochmal auch nach der neuen evangelistischen, dann klingt er doch ganz positiv. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Ja? Gott bringt es zu einem guten Ende. Nicht ich, sondern Gott bringt es zu einem guten Ende. Ich weiß nicht, wie eure persönliche Situation ist. Die sind sehr vielfältig. Ich habe immer wieder Menschen mal vor Augen, die lange Durststrecken durchlebt haben, die merkten, wie es ihnen wirklich nicht gut geht und die an sich und ihren Glauben verzweifelt haben, weil sie nichts mehr gespürt haben, weil sie diesen Glauben nicht mehr hatten, bekennen konnten, gesagt haben, ich kann mich darauf verlassen. Und es ist immer eine lange Wegstrecke, ihnen zu sagen, Gott ist für dich. Du hast Ja gesagt und er verlässt sein Kind nicht. Gott ist für dich. Solange diese Sehnsucht in deinem Herzen ist, ihn zu finden, ihn zu sehen, solange du dir nichts mehr wünschst, als aus dieser Situation rauszukommen und wieder in der Herrlichkeit Gottes zu sein, das langt. Ganz egal, was du sonst denkst, wie es dir sonst geht. Und wenn du mal richtig schimpfst, auch drüber, dass Gott es zulässt, alles erlaubt. Solange du nur dich an ihn wendest. Er wird dich tragen. Sei ganz sicher. Gerade dann, wenn es mal nicht so läuft, wie es soll. Amen. Amen.